30. Juli 2267. Hennef Jackson stürzte sich auf den Ball, während dieser weniger als einen halben Meter hinter der Shortline hart aufprallte. Während er hinterherhechtete, schwang er seinen Schläger, traf jedoch nichts als Luft. Der Ball traf den Boden ein zweites Mal und prallte von der hinteren Wand ab. Jackson warf sich mit einem gequälten Grunzen zu Boden. Seine Gegnerin verpasste dem Schläger, der an ihr Handgelenk gebunden war, eine schnelle Drehung und schenkte ihm ein freches Grinsen.
13-6, sagte Desai. Sind Sie sicher, dass Sie Racquetball schon einmal gespielt haben?
Ja, sagte Jackson. Sein ganzer Körper war schweißgebadet. Während er sich vom Boden quälte, fielen Schweißtropfen von seiner Nasenspitze. Desai hob den Ball vom Boden auf und ging zurück in die Aufschlagzone des Spielfelds. Als sie an Jackson vorbeiging, fragte sie in einem neckenden Tonfall,
»Brauchen Sie eine Auszeit?«
»Es geht mir gut«, sagte er und streckte seine Arme, um den Schmerz aus seinen abgeschürften Ellbogen zu vertreiben. »Machen Sie Ihren Aufschlag, wenn Sie soweit sind!« Er drehte seinen Kopf im Kreis, um die Spannung in seinem Nacken zu lösen, dann ging er für einen weiteren Ballwechsel in Stellung. Die zierliche Jack-Offizierin positionierte sich der Frontwand gegenüber und hob ihren Schläger. Mit ihrer linken Hand ließ sie den Ball fallen und er prallte einmal auf dem Boden auf. Als er zu seiner Abwurfhöhe zurückkehrte und dort für den Bruchteil einer Sekunde zu verharren schien, schlug Desai blitzschnell zu. Der helle Knall des Aufschlags hallte noch immer von den Wänden wider, als der Ball in einer fast geraden Flugbahn wieder zurückkam und Jackson ins Gesicht traf. Ein roter Blitz erfüllte seine Sicht. Als er sich verzogen hatte, lag Jackson auf dem Rücken und sah zu Desai hoch.
»Auszeit«, sagte er.
»Geht es Ihnen gut?«
fragte sie, während sie sich sichtlich beschämt neben ihn kniete.
»Ich dachte nicht, dass ich so fest zugeschlagen habe.«
Oh, »schon gut«, sagte Jackson. »Ich wollte meine Nase sowieso etwas flacher haben.«
Er neigte seinen Kopf lässig zu Desai und fügte hinzu.
»Jetzt, da ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit habe, haben Sie noch einmal über die Information nachgedacht, die wir von Schneiler bekommen haben?«
Sie nickte. »Das habe ich. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, dass er recht hat. Das meiste davon ist vollkommen unzulässig.«
Jackson setzte sich langsam auf und verzog vor Schmerzen und Enttäuschung sein Gesicht.
Oh, »Ich schätze, das bedeutet, dass wir Sie nicht mal dazu benutzen können, um Durchsuchungsbefehle zu erwirken, mit denen wir zulässige Beweise sammeln könnten.«
»Leider nicht«, sagte sie. »Sie und Schneiler können Sie als Anhaltspunkte benutzen, um die Sicherheitsprotokolle der Station zu verbessern. Aber was Ihren Nutzen als Beweise angeht, sind Sie wertlos.«
Er hob eine Hand an seine Oberlippe und wischte Blut weg, das aus seiner Nase lief.
»Großartig. Einfach großartig.«
Während er wieder auf die Beine kam, ließ er zu, dass Desai seinen Arm hielt, um ihn ein wenig zu stützen.
»Danke«,
sagte er.
»Jederzeit.«
Sie fuchtelte mit ihrem Schläger in Richtung der Frontwand.
»Bereit?« »Der letzte Aufschlag galt nicht.«
Jackson schüttelte seinen Kopf.
»Nein, danke. Sie haben mich in der ersten Runde fertig gemacht und sind zwei Asse davon entfernt, es erneut zu tun.«
Er streifte seine Schutzbrille ab.
»Ich weiß, wann ich mich geschlagen geben muss.«
Desai folgte ihm, während er das Spielfeld verließ.
»Reden Sie nicht so. Ich weiß, dass Sie sich wegen der Malakka-Untersuchungen ärgern, aber so läuft es eben manchmal.«
»Ich bin es nicht gewohnt, Massenmord, Brandstiftung und Terrorismus als Beispiel für »so läuft es eben manchmal« zu betrachten«,
sagte er und stieß die Tür auf. Er ging um die Ecke und lief auf seinem Weg zu den Umkleiden an anderen Spielfeldern vorbei.
52 Personen sind bei diesem Anschlag gestorben, während meiner Schicht. Und während wir unsere Zeit damit vergeuden, die Regeln der Beweisführung zu diskutieren, verbringen die ihre Zeit damit, neue Wege zu finden, um unsere Schiffe auszurauben und unsere Leute zu töten.«
Es war für Desai schwer, mit Jackson Schritt zu halten, dessen Beine länger als ihre waren, aber sie tat ihr Bestes.
»Hennef, denken Sie etwa, dass ich Zed und seine Komplizen nicht für den Rest ihres Lebens weggesperrt sehen will? Diese Regeln machen mich auch wütend, aber letztendlich arbeiten sie für uns, um unsere Anklagen so stark wie möglich zu machen.«
Bevor er in der Umkleide verschwand, ergriff sie seinen Arm und brachte ihn dazu, sie anzusehen.
»Ich verspreche Ihnen, dass ich nicht eher ruhen werde, bevor er nicht in einem fairen Prozess verurteilt wurde.«
»Aber wie?«
erwiderte Jackson. »Nichts, was wir dem Kerl anlasten hat, bestand. Wie, außer durch ein vollständiges und freiwilliges Geständnis, planen Sie, ihn anzuklagen?«
Sie verschränkte ihre Arme und schaute weg. »Ich weiß es nicht.«
Als sie seinem vorwurfsvollen Blick begegnete, fügte sie hinzu,
»aber im Gegensatz zu anderen Leuten gebe ich nicht auf, bevor das Spiel vorbei ist.«
Die Herausforderung, die in ihrer Bemerkung lag, brachte ihn zum Lächeln.
»Hm, Sie wollen diese letzten zwei Punkte unbedingt, oder?«
»Nein«, sagte sie und stieß ihm dabei spielerisch mit ihrem Schläger in die Rippen. »Ich will, dass Sie dafür sorgen, dass ich sie mir verdiene.« Er bewunderte ihren Sportsgeist.
»Also gut«, sagte er und winkte sie zurück auf das Spielfeld. »Dann wollen wir das mal beenden.«
Sie ging voran und er setzte seine Schutzbrille wieder auf. »Wissen Sie, wenn Sie so brutale Schläge auch auf die bösen Jungs abfeuern würden, wären ein paar mehr von denen hinter Gittern.«
Als sie die Stirn runzelte, ergänzte er, »Ich meine ja nur.«
Sie öffnete die Tür und bedeutete ihm einzutreten.
»Und wenn Ihre Hände so schnell wie Ihr Mundwerk wären, hätte dieser Ball Sie vielleicht nicht ins Gesicht getroffen.«
»Touché!«
Er stellte sich auf der rechten Seite des Spielfelds in Position, während Desai selbstsicher zurück in die Aufschlagzone schlenderte.
Er rief, »Bevor Sie den Aufschlag machen!«
Sie drehte sich um und er fuhr fort,
»Wollte ich nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich zu Ihnen so negativ war. Bei diesem Fall fühle ich mich, als ob ich mit meinem Kopf seit Monaten gegen eine Steinmauer renne, wenn Sie wissen, was ich meine. So nah dran zu sein und es dann wieder entschlüpfen zu sehen, macht mich manchmal verrückt.«
Er schüttelte seinen Kopf.
»Alles, was ich das vergangene Jahr lang wollte, war, die Leute hinter dem Attentat vor Gericht zu bringen. Ist das wirklich zu viel verlangt?«
Desai schenkte ihm ein bittersüßes Lächeln.
»Ich wünschte, ich wüsste, was ich Ihnen sagen könnte. Auf eine bestimmte Art und Weise glaube ich an Karma. Wenn Zed derjenige war, der den Anschlag auf die Malakka durchgeführt hat, oder ein Teil der Verschwörung war, die ihn möglich machte, dann würde ich gerne daran glauben, dass er bekommen wird, was ihm zusteht. In diesem Leben oder im nächsten.«
Sie ging zu Jackson zurück und fuhr fort.
»Sie müssen daran glauben, Hennef.«
Sie blieb vor ihm stehen.
»Es ist unsere Pflicht, der Wahrheit zu dienen, und das tun wir, indem wir das Gesetz befolgen. Überlassen Sie die Gerechtigkeit dem Universum.«
Dann langte sie zu ihm hinauf, packte mit einer Hand seinen Kragen und zog ihn in einen langen, ausgehungerten Kuss. Als sie ihn wieder losließ, war er außer Atem und fühlte sich von dem plötzlichen Blutverlust in seinem Gehirn ganz schwindelig. Sie gab ihm einen spielerischen Schubs.
»Und jetzt konzentrieren Sie sich wieder auf das Spiel, Lieutenant!«
Er blinzelte und bemühte sich an etwas anderes als Desais Hinterteil zu denken, während sie zurück in die Aufschlagzone ging. Sie hob ihren Schläger, rief
»13-6, Aufschlag!«
und ließ den Ball fallen. Jackson sah, wie er einmal aufprallte. Er hörte, wie ihr Schläger dagegen stieß. Ein roter Streifen prallte von der vorderen Wand ab, ein flacher Aufprall ein paar Meter zu seiner Linken ließen ihn in diese Richtung hechten und einen Rückhandschlag versuchen. Sein Schläger traf nur Luft. Der Ball landete auf seinem Gesicht.
14-6,
sagte Desai mit einem triumphierenden Grinsen.
»Ich hasse dieses Spiel«, sagte Jackson.
31. Juli 2267. Ein zirpendes Kommsignal weckte Rana Desai aus tiefem Schlaf. Sie öffnete ihre Augen, konnte außer der nahezu vollkommenen Dunkelheit in ihrem Quartier nichts wahrnehmen und hoffte, dass sie den Piepton, der eine eingehende Nachricht ankündigte, nur geträumt hatte. Sie lauschte dem leisen Hintergrundsummen des Ventilationssystems und war kurz davor, ihre Augen wieder zu schließen und zurück in den Schlaf zu sinken, als der Alarm erneut erklang. Es war ein dreifaches Signal, was auf eine wichtige Botschaft hinwies. Desai unterdrückte ein Stöhnen und warf ihre Bettdecke zurück. Sie hob ihren weichen Baumwollbademantel vom Boden auf und wickelte ihn, während sie aufstand, um ihren nackten Körper. Sie verknotete den Gürtel, tapste aus ihrem Schlafzimmer in den Hauptraum ihres Quartiers und ließ sich auf den Sessel hinter ihrem Schreibtisch sinken. Bevor der Kommalarm erneut schrillen konnte, schaltete sie ihn ab. Dann aktivierte sie ihren Schreibtischbildschirm. Während sie sich den Schlaf aus den Augen rieb, erschien ein vertrautes Gesicht auf dem Monitor. Es war T'Pryn.
»Hallo, Captain«, sagte die Vulkanierin. »Bitte entschuldigen Sie die späte Störung.«
Desais geflüsterte Erwiderung klang durch den Schock schärfer als gewollt.
»T'Pryn? Was machen Sie? Worum geht es?«
»Es ist wichtig, dass ich allein mit Ihnen spreche«, sagte T'Pryn, deren Umgebung unscheinbar war, aber einem Schiff ähnelte. »Jedoch erschien mir eine persönliche Unterredung bei meinem derzeitigen Status unklug.« Desai, die nicht in der Stimmung war, um sich von der ehemaligen Geheimagentin manipulieren zu lassen, sagte:
Ihnen wird vorgeworfen, Krankenakten gefälscht zu haben und desertiert zu sein. Die einzige Unterhaltung, die ich mit Ihnen haben werde, ist die, in der Sie sich der Sternflotte stellen.
Ich denke, Sie sollten in diesem Fall eine Ausnahme machen, sagte T'Pren. Der Grund, warum ich Sie kontaktiere, ist der, dass ich Ihnen einen Informationsaustausch anbiete.
Dann haben Sie die falsche Person kontaktiert, sagte Desai. Sie sollten mit Ihrem Nachfolger Schneiler sprechen.
Suffisant fragte sie:
Soll ich Sie vielleicht weiterleiten?
Ungerührt von Desais Provokation, sagte T'Pren:
Ich habe Beweise dafür, dass sich das klingonische Militär mit kriminellen Elementen um den Orionen Gens und seinem Gefolge an Bord der Omari Econ verschworen hat. Ich bin bereit, meine Beweise gegen gewisse Informationen zu tauschen, die die derzeitigen Aktivitäten der Sternenflotte auf Vanguard betreffen.
Verlockend, sagte Desai.
Ergeben Sie sich und wir können darüber ausführlich sprechen, solange Sie möchten.
Die Klingonen scheinen die Dienste eines bekannten Meisterdiebes in Anspruch genommen zu haben, sagte T'Pren. Das ist für Klingonen, die sich in der Regel das, was sie wollen, gewaltsam nehmen, ein ungewöhnliches Verhalten. Ihr Vorgehen in diesem Fall deutet entweder darauf hin, dass ihnen die Stärke fehlt, sich zu nehmen, was sie wollen, oder dass sie die Tatsache zu verschleiern versuchen, dass sie diejenigen waren, die es genommen haben. Sie hob eine Augenbraue.
Was ich wissen will, ist das. Was könnte für die Klingonen von solch hohem Wert und Risiko sein, dass sie Verbrecher anheuern, um es für sie zu beschaffen?
Desai erwiderte:
Das sind alles sehr interessante Fragen. Ich bin sicher, dass Admiral Noguda und Commander Schneider sie gerne berücksichtigen werden, wenn sie sie hier in der Brig auf Vanguard befragen.
T'Pren blieb vollkommen ruhig.
Ich verstehe Ihren Widerwillen, mir zu vertrauen oder geheime Einsatzinformationen mit mir zu teilen. Daher bin ich bereit, Ihnen eine wertvolle Information im Voraus anzubieten, als Beweis meiner guten Absichten.
Warum verstehen Sie das nicht, T'Pren? Sie sind ein Flüchtling vor der militärischen Gerichtsbarkeit der Sternflotte. Bevor Sie sich nicht selbst ausliefern, wird nichts, was Sie sagen, mich dazu bringen, Sie als etwas anderes als eine Verdächtige zu behandeln. Hören Sie mir zu? Bis Sie aufgeben, ist es vollkommen egal, was Sie mir sagen.
Diego Reis ist am Leben und in klingonischer Gefangenschaft.
Desai zuckte vom Bildschirm zurück.
Sie lügen!
Ich versichere Ihnen, Captain, das tue ich nicht.
Desai schüttelte ihren Kopf in wütender Verleugnung.
Sie sind als Lügnerin bekannt, T'Pren. Sie sagen anderen, was sie hören wollen, sie manipulieren, erpressen sie.
Ich habe mich dieser Vergehen schuldig gemacht, sagte T'Pren.
Und eines Tages werde ich mich dafür vor einem Sternflottengericht verantworten. Aber was ich Ihnen gesagt habe, ist wahr. Diego Reis lebt. Ich habe Beweise dafür, die vor weniger als 48 Stunden aufgenommen worden sind, und ich kann Ihnen sagen, auf welchem Schiff er festgehalten wird.
»Sagen Sie es mir jetzt«, sagte Desai, auch wenn sie fühlte, wie ihre monatealte Wunde der Trauer durch T'Prens Nachricht wieder aufgerissen wurde.
»Zuerst benötige ich Informationen. Der einzige Ort im Taurus-Sektor, an dem die Klingonen zögern würden, eine gewaltsame Inbesitznahme durchzuführen, ist Vanguard. Was befindet sich momentan auf der Station, für das Sie bereit wären, einen professionellen Dieb zu engagieren?«
Desais innerer Skeptiker riet ihr, T'Pren nicht zu vertrauen.
»Nein«, sagte sie, »ich lasse mich nicht hereinlegen, nicht so!«
Wutentbrannt sagte sie,
»Sie wissen genau, was Diego mir bedeutet hat. Ich lasse nicht zu, dass Sie diese Gefühle missbrauchen, um mich dazu zu bringen, Ihnen zu geben, was Sie wollen. Captain«,
bevor die Vulkanierin ein weiteres Wort sagen konnte, beendete Desai die Übertragung. Mit einem leisen Klick wurde der Monitor schwarz. Sie drückte einen Schalter auf ihrem Schreibtisch und öffnete einen Audiokanal zum Operationszentrum.
Desai an Ops.
Lieutenant Commander Giles Dohan, der diensthabende Offizier der Gamma-Schicht, antwortete:
Ops, hier spricht Dohan. Was gibt es, Captain?
Commander, ich muss die Herkunft des Signals zurückverfolgen, das mich gerade in meinem Quartier erreicht hat.
Ja, Ma'am, einen Augenblick.
Desai hörte über die Verbindung, wie Personen arbeiteten sowie Berichte in gedämpftem Tonfall ausgetauscht wurden. Ein Moment später war Dohan wieder da. Sie klang verwirrt.
»Captain, Sie müssen sich irren. Die Com-Aufzeichnungen zeigen keine eingehenden Botschaften in Ihr Quartier seit gestern um 14:43 an.«
Desai schlug mit der Faust auf ihren Schreibtisch und murmelte:
»Zur Hölle, T'Pren!«
Dohan fragte: »Wollen Sie, dass wir die Aufzeichnungen noch einmal überprüfen, Captain?«
»Nein, Commander, das ist dann alles. Danke.«
Nichts zu danken, Ma'am. Gute Nacht.
Der Kanal schloss sich. Desai saß an ihrem Schreibtisch und schäumte in der Dunkelheit regelrecht vor Wut. Dann bemerkte sie Hanif, der im Türrahmen zu ihrem Schlafzimmer stand. Die Muskeln seines nackten Körpers wurden vom Licht ihres Tischmonitors äußerst ansprechend definiert. Schläfrig fragte er:
Ist irgendwas?
Nein, log Desai. Geh zurück ins Bett.
Er nickte, drehte sich um, kratzte sich am Nacken und trottete zurück in das Schlafzimmer. Desai schaltete ihren Bildschirm aus, sah ihm nach und seufzte. Wenn Teprin log, dann war sie sogar noch grausamer, als Desai jemals für möglich gehalten hatte. Aber wenn sie die Wahrheit sagte,
dann wird das die Dinge hier ziemlich interessant machen, dachte Desai.
Pennington schüttelte den Kopf und bemühte sich, ruhig zu bleiben, während Teprin die Com-Konsole ausschaltete.
Wie konnte Desai nur so stur sein? Sie haben ihr praktisch alles gegeben, aber sie wollte ihnen immer noch nicht zuhören.
Sie hat gute Gründe, meine Aufrichtigkeit anzuzweifeln, sagte Teprin. Eine Einstellung, die Sie sicherlich verstehen können.
Die Vulkanierin schien von der barschen Zurückweisung, die sie gerade von Captain Desai bekommen hatte, vollkommen unberührt zu sein. Und Pennington verstand einfach nicht, warum.
Okay, aber wenn es das Ziel war, ihr Vertrauen zu gewinnen, warum haben sie ihr dann nicht einfach die Koordinaten für Kanes Treffen mit den Klingonen gegeben und die Sternflotte alles weitere regeln lassen?
Teprin erhob sich von ihrem Sitz.
Weil wir immer noch nicht wissen, was der Zweck dieses Treffens ist.
Sie ging nach Achtern und Pennington folgte ihr den dunklen und stillen Gang hinunter.
Was für einen Unterschied macht das? Fragte er.
Über ihre Schulter hinweg antwortete sie.
Wenn Kanes Geschäft mit den Klingonen harmlos sein sollte, wird es wenig oder keinen sühnenden Wert für mich haben.
Die Tür zum einzigen Duschraum des Schiffes öffnete sich vor ihr und sie ging hindurch, Pennington dicht hinter sich.
Wenn wir die Sternenflotte des Weiteren über dieses Treffen informieren, ohne die Absichten der Beteiligten zu kennen, würde dies Gans und sein Gefolge frühzeitig über das Leck in ihrer internen Kommunikation in Kenntnis setzen.
Als Teprin begann, sich auszuziehen, wandte er ihr den Rücken zu. Obwohl sie während ihrer gemeinsamen Zeit im All keinerlei Hemmungen gezeigt hatte, sich vor ihm auszuziehen, verunsicherte es ihn dennoch jedes Mal, wenn es geschah. Er fragte,
Und was tun wir jetzt?
Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie Teprin ihre zusammengefaltete Kleidung in eine Nische über der Umkleidebank legte.
Wir fliegen weiter auf die Treffpunktkoordinaten zu und suchen uns einen Beobachtungsposten.
Also noch mehr Niedrigenergie und Herumschleichen in der Dunkelheit?
Korrekt. Funkstille und minimale Energiesignaturen werden lebenswichtig sein, um der Entdeckung zu entgehen, während wir auf die Ankunft von Mr. Kane und seinen klingonischen Kunden warten.
Nackt stellte sie sich unter die Dusche und stellte das Wasser an.
Seien Sie geduldig. Ich vermute, dass Kanes Pläne früh genug enthüllt werden.